Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Was haben Sie mit Thomas Gottschalk vor?
Ich glaube, wir haben ihm ein sehr gutes Angebot gemacht mit einer wöchentlichen Sendung, einer Late-Night-Show und natürlich Primetime-Sendungen. Ich habe auch gelesen in Ihren Zeitungen, Agenturen, dass er ein anderes Angebot hat von der ARD. Wir sind uns sehr sicher, dass wir das gute, das bessere Angebot gemacht haben, dass der ARD ist im Umfang wohl etwas üppiger ausgefallen. Aber das beunruhigt uns nicht, weil ich glaube, dass er am Ende weiß, dass er bei uns besonders gut aufgehoben ist.
Der ZDF-Programmdirektor Thomas Bellut gestern auf eine Frage des dpa-Kollegen Esteban Engel. Das sagte er aber schon als frisch gewählter ZDF-Intendant, der jedoch bis zu seiner Amtsübernahme am 15. März 2012 noch vom aktuellen Intendanten Markus Schächter begleitet wird, auch in der Personalie Thomas Gottschalk, wie Tagesspiegelmann Joachim Huber erfragte.
Die Sache mit Thomas Gottschalk, er sagt, die ARD ist ein bisschen besser, aber ihr könnt ja noch was tun. Tun Sie dann mehr, beziehungsweise wer entscheidet das dann, Herr Schächter? Entscheiden Sie das oder Herr Bellut? Oder
beiden entscheiden wir zusammen und ich habe die Unterschrift zu leisten bis zum 14. März. Wir haben ein Angebot gemacht. Dieses Angebot steht. Ich bin morgen in Mallorca dabei und werde mit ihm sprechen. Wir haben das sehr genau miteinander besprochen, in welcher Weise, und das wird die Grundlage des Gesprächs sein.
Aber Sie sind durchaus bereit, nachzulegen?
Nein.
Nein. Entweder oder.
Nein, das Nachlegen, das sind keine Verhandlungen. Wir haben ein Angebot gemacht, das ein Format darstellt. Thomas weiß, dass das unser Angebot ist.
Mhm. Können Sie das Format noch etwas präzisieren,
Herr Schächter?
Nein.
Ja, also da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Thomas Gottschalk sehen auf Mallorca heute Abend 20.15 Uhr im ZDF. Präzisieren lässt sich aber die heutige Ausgabe des Radio 1 Medienmagazins vom 18. Juni 2011. Tabu, dem Tabu. Und ein Jahr nach der Liberalisierung von Product Placement im Fernsehen sowie Frauenfußball im Tatort morgen in der ARD. Und nochmal ganz kurz zur Intendantenwahl des ZDF. Und wie hören wir Bruce Springsteen?
Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Bayern München wollte Manuel Neuer haben. Und sie haben ihn gekriegt und sie wollten auch keinen anderen. Wir hatten unseren Manuel Neuer schon beim ZDF. Jetzt wird er aufgestellt und er wird gut halten. Und er wird auch mit seinen weiten Abwürfen sicherlich dafür sorgen, dass sich das ZDF im Wettbewerb in der Zukunft auch weiter gut positioniert.
Ruprecht Polenz war das, der Chef des ZDF-Fernsehrats. Ja, ZDF-Programmdirektor Thomas Bellut war nicht nur der einzige Kandidat, sondern wurde auch mit einem sehr guten Ergebnis gewählt, mit einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen. Also insgesamt bekam er 70 Stimmen. Es fiel unter Journalisten das Stichwort, ich sag's mal so, nordkoreanische Verhältnisse. Wie gesagt, kein Gegenkandidat, 96% Zustimmung. Hören wir aus dem Parteienspektrum, warum die Wahl so eindeutig war. Zunächst aus der CDU Johannes Beermann.
Das ist die Person und die Persönlichkeit Thomas Bellut, der als Programmdirektor einen überzeugenden Job gemacht hat. Er ist erfahren, er ist kompetent, er hat Mut, er ist modern, er weiß, was er will. Und insofern denke ich, ist das auch der Rückenwind, den der Intendant eines so großen Senders wie das ZDF braucht, mit dem er dann auch international und national bestehen kann.
Für Bündnis 90, die Grünen, sitzt Cem Özdemir im Fernsehrat des ZDF.
Ja, er ist jemand, der offensichtlich sich so in der Vergangenheit präsentiert hat, dass er eben auch nicht einer politischen Familie primär zuzuordnen ist. Und er hat in seiner Vorstellung das ja auch sehr deutlich gemacht, dass er auf die journalistische Unabhängigkeit sehr viel Wert legt. Das war für uns sehr wichtig. Und dass er aber auch jemand ist, der das ZDF in die Zukunft führen möchte. Ich denke da vor allem an die Frage, wie viele Frauen beim ZDF in führenden Funktionen sind. Ich denke aber auch an eine Einbindung von Jüngeren im ZDF. Das halte ich auch für sehr wichtig. Und aufs Programm bezogen wird er sich sehr stark mit der Frage beschäftigen müssen, wie man einerseits Qualitätsjournalismus sichert, denn das ist die Existenzgarantie der Öffentlich-Rechtlichen, der Grund dafür, dass wir Gebühren einziehen. auf der anderen Seite aber eben auch ein Programm macht, das auch Jüngere verstärkt anspricht. Und alles das haben wir ihn im Vorfeld gefragt und die Antworten, die er uns da gegeben hat, die waren zufriedenstellend für uns.
Für die Linke sitzt Dietmar Bartsch im ZDF-Fernsehrat. Auch an ihn die Frage, ob denn diese Einmütigkeit nicht irgendwie verdächtig sei.
Es gab ja zwei Enthaltungen, eine Gegenstimme, aber Fakt ist, erstmal gab es einen Kandidaten und keine Alternative. Und zweitens ist das, was er dargelegt hat, sehr wohl überzeugend gewesen. Das kann man schon so sagen. Er hat sowohl die Stärken als auch die Schwächen des ZDF dargelegt und zumindest seinen Willen klar und deutlich dokumentiert, an den Schwächen zu arbeiten und das öffentlich-rechtliche Fernsehen zukunftsfähig zu machen. Ich wünsche Herrn Berlut dann viel Erfolg in den 5 Jahren.
Für die SPD spricht Marc-Jan Eumann.
Herr Berlut ist ein guter Kandidat gewesen und wir sind davon überzeugt, dass er ein guter Intendant werden wird. Und deswegen gab es auch vor dem Hintergrund der anderen Eigenbewerbungen keine ernsthafte Konkurrenz. Nein, Herr Berlut ist der richtige Mann für die Zukunft des ZDF.
Ja, aber wie sieht's denn mit der FDP aus? Zufrieden mit nur einem Kandidaten? Es antwortet Christian Lindner von der FDP.
Die Qualität des Kandidaten spricht aber für sich. Er ist programmerfahren. Er hat in Jahren gezeigt, dass er für einen Qualitätsjournalismus steht. Nun kann man sich im Prinzip immer Wettbewerb um Spitzenpositionen vorstellen. Aber hier im konkreten Fall haben wir es mit einem ausgezeichneten Kandidaten zu tun. Und er hat wichtige Fingerzeige gegeben. Und die gilt es jetzt zu konkretisieren. Beispielsweise, was heißt Priorisierung, was heißt Qualitätsorientierung, was unternimmt das ZDF, um auch für jüngere Zuschauer wieder und noch stärker attraktiv zu werden, wie wird das ZDF interaktiver? Das werden die Fragen sein, die wir danach mit Interesse sehen, wie er sie beantwortet.
Ja, das waren Stimmen, die Werner Lange am Rande der Fernsehratssitzung einholte. Ich bin deswegen so ein bisschen reserviert in der Beurteilung dieser ganzen Lobeshymnen, weil die Einmütigkeit beim ZDF ist ja nun nicht der Regelfall. Da sind ja dann doch zwei Lager, die sich auch liebevoll schwarzer und roter Freundeskreis nennen. Die haben bei der Wahl von Marco Schächter zum Beispiel mehrere Monate lang um den geeigneten Kandidaten gestritten. Aber, und so zumindest der Vorsitzende des Schwarzen Freundeskreises, Franz Josef Jung, der ehemalige Bundesverteidigungsminister, noch mal ein Gespräch mit Werner Lange.
Also es lag an der hervorragenden qualifizierten Bewerbung von Herrn Berlut. Und wir hatten ja die Gelegenheit, auch in den Freundeskreisen bereits im Mai ihn sehr intensiv auch zu befragen, auch zu diskutieren. Und es war die überwiegende Mehrheit davon überzeugt, dass dies die richtige Wahl für den künftigen ZDF-Intendanten ist. Und ich bin froh darüber, dass ein so großer Vertrauensbeweis auf Herrn Berlut heute zum Ausdruck gekommen ist.
Haben Sie denn den roten SPD-Freundeskreis auch überreden müssen oder überzeugen müssen oder ist das alles von Herrn Berlut wie von alleine gekommen?
Also wir haben natürlich darüber gesprochen. Es ist ja so, dass unser Freundeskreis allein auch schon die 3/5-Mehrheit für die Wahl des Intendanten stellt. Aber ich halte es für gut, dass wir hier in einem Konsens gewählt haben, dass auch der Freundeskreis, der sozialdemokratisch geprägt ist, dass der doch hier zu überzeugen kam, dass das die richtige Wahl ist. Und ich muss sagen, auch unter anderen Bewerberinnen, die ja hier teilweise noch vorhanden waren, war eindeutig Herr Berlut der qualifizierteste Kandidat.
Nun fragte ich natürlich auch den frisch gebackenen ZDF-Intendanten Thomas Berlut, ob ihm dieses Ereignis nicht auch irgendwie verdächtig vorkommt, dass es so schnell gegangen ist, dass man ihn gefunden und sofort gewählt habe. Nee, das war in dem Fall jetzt leider der falsche Originalton. Ich sehe, hier sind die Samples ein bisschen durcheinander. Kleine musikalische Brücke und dann geht's sofort weiter. Muss ich noch etwas vertrösten. Das Problem ist ein bisschen gravierender, aber wir haben ja noch genug Themen. Ich schätze mal, nach dem Service kann ich Ihnen dann den neuen Intendanten präsentieren. Zurück zu einem Thema, das ich Ihnen angekündigt hatte. Tabu. Denn um Tabubrüche ging es in dieser Woche bei der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen. Warum sie uns reizen und was sie für die Gesellschaft bedeuten. Dazu muss man wissen, dass also gerade bei der Freiwilligen Selbstkontrolle natürlich auch unter dem Aspekt des Jugendschutzes geguckt wird und man sieht dann vielleicht bei dem einen oder anderen Format ein bisschen genauer hin, inwieweit dort wieder die Grenzen verschoben sind. Wir erinnern uns an die Diskussion um Big Brother. Damals war es ein Skandal, dass überhaupt jemand 100 Tage im Container festgehalten wurde und von Kameras rund um die Uhr beobachtet wurde. Das hat sich ja mittlerweile relativiert. Wir haben uns daran gewöhnt und Fernsehleute gucken dann möglicherweise auch danach, ob es denn Möglichkeiten gibt, die Aufmerksamkeitsschwelle wieder ein bisschen in Richtung Tabubruch zu verschieben. Das ist zumindest die Unterstellung. Und immer wieder gern gesehener Gast bei solchen Panels ist Ute Biernert. Sie ist Geschäftsführerin von Grundy Light Entertainment. Sie verantwortet zum Beispiel auch DSDS, also Deutschland sucht den Superstar, und auch die Shows im Vorfeld der eigentlichen Wettbewerbe, da wo gecastet wird und auch die ein oder anderen Kandidaten der Lächerlichkeit preisgegeben werden. Und ich fragte sie, warum sie immer wieder auch zu solchen Veranstaltungen geht, um sich zu rechtfertigen.
Ich bin eine große Freundin guter Unterhaltung oder fast schon jedweder Unterhaltung, weil wir leider ein bisschen Probleme mit Unterhaltung haben, mit der Akzeptanz von Fernsehunterhaltung. Und deswegen gehe ich zu solchen Veranstaltungen, weil ich der festen Überzeugung bin, man muss ein bisschen erklären, helfen, beleuchten, die Vorteile, die Nachteile, die Vorzüge, die große, große Breite, die wir in der Unterhaltung, in der Darstellungsform haben. Und deswegen werde ich nicht müde, die Fahne zu schwingen und überall hinzugehen, um zu sagen, dass das gut ist, was wir machen.
Welche Missverständnisse sind es denn vor allem, die Sie, sagen wir mal, immer wieder zu der unermüdlichen Erklärerin machen?
Interessanterweise geht man in Deutschland mit Kritik immer sehr persönlich um. Sie wird persönlich ausgeteilt und sie wird auch persönlich angenommen. Ich bin sofort für sachliche Kritik. Alles okay, man kann alles besprechen, analysieren, auseinandernehmen. Dasselbe gilt für Fernsehunterhaltung. Es wird ganz schnell generalisiert oder individualisiert. Und das ist eigentlich schade. Also da muss man eigentlich eine Haltung zu entwickeln. Wie wird kritisiert? Warum kritisieren wir so? Warum ist das nötig? Warum passiert das so?
Nun sprechen Sie ja jetzt hier auch vor Jugendschützern, die schon Material gesammelt haben, auch aus ihren Produktionen, weil die einfach, das ist ihr Job, das zu überprüfen, was im Fernsehen läuft, ob der Jugendschutz eingehalten wird. Und da weiß ich, es gibt auch eine Sequenz aus DSDS, wo ein Junge mit einem Pinkelfleck zur Jury tritt und Dieter Bohlen sich dort massiv lustig macht. Und das wird dann noch von der Redaktion zusätzlich noch ein bisschen hochgetrieben. Nehmen Sie das als Anregung, wenn so eine Sachen gesammelt werden und als Dossier sozusagen dann auch in der Öffentlichkeit verbreitet werden für Ihre eigene Arbeit? Oder sagen Sie, es braucht diesen Tabubruch, weil wir müssen Aufmerksamkeit generieren und jeder, der sich in solche Sendungen begibt, weiß, dass er da zum Material wird?
Also ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht ganz genau, wo da der Tabubruch ist. Ja? Das war einfach Fakt. Das war dem Jungen passiert und jeder hat sich vor Ort, ja, ohne dass Kameras dabei waren, darüber lustig gemacht. Wir haben gezeigt, was passiert ist und ja, wir haben uns auch darüber lustig gemacht. Wir haben das wiedergespiegelt, was vor Ort passiert ist, mehr nicht.
Aber das nochmal so, ich sag mal, im internen Zirkel sich die Peinlichkeit über sich ergehen zu lassen, ist was anderes, als wenn man vor Millionen Publikum bloßgestellt wird. Das ist ja so zumindest der Vorwurf. Und hier wird eine Grenze überschritten, ein Tabu überschritten, der Höflichkeit, des korrekten Umgangs miteinander. Und deswegen sind Sie ja in der Kritik, weil Sie auch für dieses Format stehen.
Ja, komischerweise. Die jungen Zuschauer, es gibt Analysen ohne Ende, sehen das so nicht. Die machen das, was sie auf dem Schulhof auch machen und sehen bei uns das, was ihr tägliches Leben ist. Für die ist vermutlich ein Tabubuch ganz was anderes. Ja, wenn, weiß der Henker, Eltern nicht mit ihnen reden oder sich beschäftigen oder whatever, keine Ahnung, das müssen die jungen Leute fragen. Wir machen jetzt aber nicht solche gezielten Geschichten. Ja, also es sitzt keine Redaktion und sagt, welches Tabu könnten wir denn jetzt mal brechen? Ja, also so.
Aber so stellt man sich das vor, weil man.
Ja, weil wir wünschen sich das alle immer, ne?
So, ja. Bei Big Brother war es ja auch so, wie kann man das nächste Big Brother noch stärker machen, dass die Leute wieder gucken? Und dann gibt es dann sowas wie einen Zyklus, wo man sagt, wieder zurückkehren zu den Ursprüngen, weil man merkt, also mit der Schraube geht man nicht weiter, also geht man wieder in so eine Retrophase hinein, dann kreuzt man wieder bestimmte Dinge. Aber man sitzt doch schon bei einer Formatentwicklung und sagt, wie kann man Aufmerksamkeit generieren? Das ist doch aber da.
Nee, weil wenn sie das hinkriegen würden, dann würde es nur Erfolge geben. Ja, dann gäbe es überhaupt keinen Fernsehflop mehr. Wenn sie das so super irgendwie mal ausrollen könnten, den möchte ich jetzt kennenlernen. Herrlich.
Aber um nochmal bei Big Brother zu bleiben, was Sie nicht verantworten, in Holland zumindest, da gab es dann die erste Schwangerschaft im Container. Und das war natürlich schon eine Sache, die nochmal zusätzlich Aufmerksamkeit brachte. Boris Brandt, damals für Big Brother in Deutschland verantwortlich, sagte, das wird mit mir nie passieren. Gibt es für Sie auch sowas wie eine ethische Schwelle, wo Sie sagen, unter meiner Führung passiert Folgendes nicht?
Also ich habe private, persönliche, moralische Grenzen, aber das muss ich von der Situation abhängig machen. Ja? Ich kann Ihnen jetzt nicht 20 Beispiele nennen, wo ich sagen würde, das geht nicht. Also wenn Sie mir die Beispiele vorspielen oder zeigen, kann ich sagen ja oder nein. Ja?
Mir fällt nur der Klassiker ein, der wahrscheinlich, da sind wir d'accord, auch im deutschen Fernsehen nicht gehen wird, weil es das nicht gibt. Also Live-Todesstrafe übertragen, das ist nun kein Unterhaltungsformat und kein fiktionales Format.
Danke, dass Sie das selber sagen.
Ja, aber es gibt ja zumindest Shows, die ja mal in den 70er Jahren zumindest in der Parodie oder Satire entwickelt wurden, das Millionenspiel, wo es darum geht, dass ein Kandidat vielleicht körperlich zu Schaden kommen kann, wenn er...
Das war eine fiktive Sendung.
Das war eine fiktive Sendung, es war eine Projektion in die Zukunft.
Wie dürfen das dann?
Ja, aber das wäre zum Beispiel eine Sache, wo Sie auch sagen würden, nein, das ist ein Tabu, das geht gar nicht.
Also in der Fiktion?
Nein, in der Fiktion schon, aber ich meine jetzt so im realen Quizformat
nein,
oder so.
Natürlich geht das nicht. Also jemanden zu Tode hetzen, so nach dem Motto, entweder schaffst du die 15 Fragen oder ich bring dich um. Lächerlich, ne? Natürlich geht das nicht.
Die Geschäftsführerin von Grundy Light Entertainment, Ute Biernat. Und im Podcast dann dazu auch noch einige Bonustracks.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und dem versprochenen Kurzinterview mit Thomas Bellut. Ich fragte ihn, Sie erinnern sich vielleicht, es war ja gerade erst vor 10, 15 Minuten, ob er das nicht auch so ein bisschen verdächtig findet, dass er so schnell gewählt wurde.
Es wäre merkwürdig, wenn ich mich darüber beklagen würde. Das ist ungewöhnlich, aber da ich ab Montag wieder Programmdirektor bin und viele Baustellen habe, werde ich mich bestimmt nicht langweilen und ich kann mir in Ruhe überlegen, was ich dann ab Mitte März, 15. März anpacke.
Aber Sie haben schon einige Stichpunkte auf Ihrer Kladde. Wo gibt es mit Ihrer Kraft möglicherweise eine Veränderung?
Naja, im Hauptprogramm will ich trotz der pessimistischen Prognose in einigen Zeitungen versuchen, mehr jüngere Zuschauer zu erreichen, zumindest den Altersschnitt zu halten, dann perspektivisch auch wieder ein bisschen runterzudrücken. Und wichtig ist natürlich auch, dass Neo weiter floriert. Neo hat uns schon so viele Verluste an jüngeren Zuschauern wieder aufgefangen, genauso viel wie das Hauptprogramm in 3 Jahren verloren hat, ist auf einen Schlag nur Neo ausgeglichen worden. Und wenn wir da kräftig dran arbeiten, glaube ich, dass wir dort einen Sender haben, der beim jüngeren Publikum sehr gut ankommt und auch bemerkt wird.
Und auch für den amtierenden Intendanten Markus Schächter ist das eine ungewöhnliche Situation, dass er so lange parallel zu seinem Nachfolger Dienst tut. Das hat dann manchmal so den Eindruck, Sie kennen den Begriff vielleicht aus der Politik, dass man dann eine Lame Duck, eine lahme Ente ist, die nicht richtig handeln kann. Aber Markus Schächter dementierte.
Zwischen lahmer Ente und der üblichen Tätigkeit gibt es doch die Alternative, dass man mit neuer Freiheit nochmal ganz neue Akzente angehen kann. Das ist das, was ich mit der Geschäftsleitung, die ja noch besteht, abgesprochen habe, auch mit dem Nachfolger. Wir können jetzt das nächste Dreivierteljahr in der Gemeinsamkeit, die wir 9 Jahre auch ausgeübt haben, nochmal neu angehen. Ich sehe der Gemeinsamkeit mit dem designierten Intendanten, den ich 25 Jahre kenne und der mein Wunschkandidat war, mit Freude entgegen.
Freiheit induziert ja so ein bisschen, dass Sie jetzt Rücksicht nehmen mussten auf irgendetwas, oder verstehe ich das falsch?
Man muss in einem Amt wie beim Intendanten immer in irgendeiner Form Rücksicht nehmen, auf welche Umstände auch immer. Diese Rücksichtnahme ist vielleicht weniger jetzt prägend vorhanden und wie gesagt, die neue Freiheit kann beflügeln, manche Entscheidungen zu forcieren.
Wer gewohnt ist, hinter dem Text zu lesen, wird vielleicht verstanden haben, was Sie meinen. Aber wenn Sie jetzt, da Sie eine neue Freiheit haben, mal klar sagen könnten.
Nein.
Freiheit beginnt jetzt noch nicht.
Die Freiheit ist dann eine Freiheit, wenn ich nicht sage, worin ich hier freier vorgehe.
Tja, das nennt man, glaube ich, Paradox. Markus Schächter, noch amtierender ZDF-Intendant. Radio 1 mit dem Medienmagazin und etwas bliebe noch nachzutragen. Auch der Mitteldeutsche Rundfunk sucht ja im Prinzip einen neuen Chef. Unmittelbar nach dem angekündigten Weggang Reiters kursierten, so liest man bei DAPD in diversen Zeitungen, die ersten möglichen Kandidatennamen. Hoffnung machen darf sich sowohl Carola Wille, die auf DAPD-Anfrage keine Stellungnahme abgab, als juristische Direktorin des MDR kennt sie den Sender seit Jahren, und auch die oftmals verwinkelten Befindlichkeiten innerhalb der ARD, so liest man in der Agentur. Gehandelt als Reiter-Nachfolger wird auch Hörfunkdirektor Johann Michael Möller. Sein Platz im Kandidatenkarussell hat auch der Thüringer Regierungssprecher Peter Zimmermann. Dann hält sich ein Name laut DPAD sehr hartnäckig, Bernd Hilder. Er ist Chefredakteur der Leipziger Volkszeitung. Es werden ihm beste Kontakte in die sächsische Staatsregierung nachgesagt. Aber er dementierte: Ich bin Chefredakteur der Leipziger Volkszeitung und das macht mir viel Spaß. Also da ist noch ein bisschen Spannung drin bei der MDR-Intendanten-Nachfolge. So, und damit zu einer Studie, die jetzt in dieser Woche aktuell präsentiert wurde. Ein Jahr Produktplatzierung im Fernsehen. Die ersten Trends heißt sie. Sie kann auch runtergeladen werden. Wenn Sie dann auch Twitter.com/Medienmagazin anklicken, werden Sie sie vermutlich auch schon gesehen haben. Ich interviewte denjenigen, der diese Studie als Projektleiter zu verantworten hat. Es ist Professor Dr. Helmut Volpers. Er ist Hochschullehrer am Institut für Informationswissenschaft der Fachhochschule Köln sowie wissenschaftlicher Leiter des Instituts für Medienforschung in Göttingen und Köln. Im Auftrage der Medienanstalten, der Landesmedienanstalten, ist diese Studie deswegen angefertigt worden, um zu sehen, ob nach dem sogenannten 13. Rundfunkänderungsstaatsvertrag, der letztes Jahr im April in Kraft trat, die Liberalisierung der Schleichwerbung des Produktplatzierens angenommen wurde von den einzelnen Fernsehanstalten. Das heißt, ob denn auch eine ausreichende Kennzeichnung vor dem Film und nach Werbeunterbrechung und so weiter im Abspann erfolgt ist und inwieweit man dieses Mittel der Produktionsunterstützung von den Filmherstellern angenommen wurde, von den Fernsehanstalten angenommen wurde. Was man zum Beispiel gesehen hat, weil auch öffentlich-rechtliche Produkte benutzen dürfen, aber dann als unentgeltliche Beistellung, als Produktionsbeihilfe sozusagen, wie zum Beispiel das Traumschiff. Das kann sich das ZDF nicht kaufen. Das kriegt sie dann von einer Reederei kostenlos für die Dreharbeiten gestellt. Aber das muss dann hinten im Abspann eindeutig gekennzeichnet sein. Also nochmal meine Frage an Helmut Volpers, ein Jahr danach.
Wir haben über einen längeren Zeitraum, also ab Herbst 2010 bis Frühjahr 2011, 20 Programme des deutschen Fernsehens uns regelmäßig angeschaut, teilweise sehr intensiv in sogenannten Stichprobenwochen, teilweise sporadisch, um herauszufinden, wie im deutschen Fernsehmarkt mit der Liberalisierung von Produktplatzierungen umgegangen wird, ob Produktplatzierungen vorkommen und ob diese Produktplatzierungen den gesetzlichen Regelungen entsprechend vorgenommen und gekennzeichnet werden.
Das heißt, Sie haben 24 Stunden den Videorekorder laufen lassen oder den DVD-Rekorder, um dann zu analysieren, ob die Produkte, die da vorkommen, entsprechend gekennzeichnet wurden? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das geht natürlich nach einem gewissen Ausschlussprinzip. Wir haben also nicht die Nachtschienen ab 23 Uhr genommen, sondern im Wesentlichen das Tagesprogramm von morgens 6 bis 24 Uhr, haben das tageweise aufgezeichnet, haben dann aus diesen Einzeltagen sogenannte künstliche Wochen zusammengesetzt und dieses Programm wurde dann visioniert bei bestimmten Formaten im Schnelldurchgang. Es gibt ja Formate, die hier gar keine Rolle spielen, eine Sportveranstaltung zum Beispiel. Da spielt ja das Product Placement im Sinne der gesetzlichen Regelung keine Rolle. Die kann man relativ schnell sich anschauen. Bei Spielfilmen vor dem Produktionsjahr 2010, weil da auch eine Übergangsregelung ist. Also da gibt es also einige Bereiche, die wir nicht intensiv visionieren mussten. Und die interessanten Formate wurden dann visioniert, ob Produkte auftauchten. Und wenn Produkte auftauchten, wurde im zweiten Fall dann eine genauere Analyse bis hin zu einer juristischen Begutachtung vorgenommen, worum es sich handelt. Der leichte Fall ist dann natürlich, wenn die Sendung am Anfang eine Einblendung Produktplatzierung enthält, dann weiß man, okay, du hast schon mal recht gehabt, dass das Produkt entdeckt hast und hier ist auch korrekt gekennzeichnet worden.
Ja, was sind denn jetzt die schwierigen Fälle? Gab es die überhaupt?
Schwierige Fälle sind immer dann, wenn zum einen keine Kennzeichnung da ist, dass man dann abwägen muss, liegt, ich habe hier zwar ein Produkt gesehen, aber handelt es sich um eine bezahlte Produktplatzierung oder ist es eine unvermeidbare Darstellung eines Produktes oder ist sie möglicherweise vermeidbar, aber aufgrund bestimmter rechtlicher Regelungen auch wiederum zulässig. Zum Beispiel in einem Morgenmagazin wird ein Künstler vorgestellt und seine CD wird dort präsentiert. Dann sieht man ja ein Produkt. Dies ist aber eine Darstellung eines Produktes, die rechtlich zulässig ist und gar nichts mit Produktplatzierung zu tun hat, sondern wiederum unter dem Passus Begleitmaterial fällt.
Aber wenn der Morgenmoderator eine bestimmte Kaffeetasse meinetwegen hat, nehmen wir nochmal diesen Fall an, wie prüfen Sie das von außen, ob das ein gesponserter Kaffee ist oder ob das bloß einfach ein Zufall ist?
Da gibt es in der Tat Grenzfälle. Zum einen kann es sich, wenn es, der Kaffee ist jetzt vielleicht ein relativ schlechtes Beispiel, aber wenn es sich um ein einfaches Produkt vom geringen Wert handelt, kann es eine Produktbeistellung sein, die wiederum zulässig ist. Oder es kann tatsächlich hier ein unzulässiges Product Placement vorliegen. Dann muss man über Kontextrecherchen sich der Sache annähern oder im Einzelfall dann wirklich sagen, das ist ein Problem, was die Aufsicht dann durch Befragung zum Beispiel prüfen muss. Und solche Fälle haben wir dann im Grunde genommen an die Aufsicht weitergegeben.
Was machen Sie denn mit solchen Produktplatzierungen, die als Produktplatzierung verhindert werden sollen, indem zum Beispiel Marken, Namen oder Signes oder auffällige äußere Formen verändert werden, aber trotzdem für jeden erkennbar ist, dass es sich zum Beispiel um einen Laptop eines berühmten Markenherstellers handelt? Ich sag mal, da wird die Frucht nur ausgetauscht oder so weit draufgeklebt, dass man es immer noch erkennt. Hier ist doch die Wahrnehmung für den Zuschauer. Trotzdem handelt es sich um das Produkt.
Ja, das sind natürlich Grenzfälle. Also berühmt, ich nenne jetzt selber mal eins, ist natürlich der Apple-Computer, den man von jeder Seite.
Ich habe es gerade versucht zu vermeiden.
Warum? Ist doch ein schönes Gerät. Und da kommt man automatisch in Grenzfälle, die schlicht und einfach durch die Regulierungsbehörden dann geklärt werden müssen. Aber dieses, was Sie meinen, generisches Placement, gibt es schon sehr, sehr lange. Und hier ist es halt immer die Frage, fließt Geld dafür? Das ist immer die entscheidende Frage. In unserem Beispiel, zahlt Apple dafür, dass seine Computer hier platziert werden? Dann haben wir es entweder mit Schleichwerbung oder mit Produktplatzierung zu tun. Zahlt er nicht dafür? Ist es möglicherweise nur eine Produktbeistellung, die wiederum zulässig wird?
Die wichtigsten Erkenntnisse aus Ihrer Studie ein Jahr nach der Produktplatzierungsmöglichkeit im Fernsehen. Sie sind nicht überrascht, nehme ich mal an.
Ich bin von dem Ergebnis insofern ein bisschen überrascht, dass die Fälle insgesamt ein geringes Volumen haben. Wir hatten doch schon etwas mehr Produktplatzierungen erwartet. Ansonsten, die wichtigsten Erkenntnisse der Studie sind, dass es regelkonform weitgehend zugegangen ist bei den privaten Veranstaltern. Es gibt keine starke dramaturgische Einbindung der Produkte, keine verkaufsfördernden Hinweise, eine korrekte Kennzeichnung. Das ist erstmal ein wesentlicher Befund. In die Zukunft geblickt, muss man sagen, vermute ich stärkere Abgrenzungsprobleme, insbesondere für die Aufsicht, im Einzelfall immer zu entscheiden, ob es hier noch eine zulässige Produktplatzierung ist oder ob das Produkt hier zu stark dramaturgisch in die Spielhandlung eingebunden ist.
Aber Sie befürchten eine Zunahme der Produktplatzierung im Fernsehen. Worauf begründet sich Ihre Annahme?
Wir beobachten ja in den letzten Jahren doch verstärkt, dass das Fernsehen mehr oder minder gezwungen ist, aus den Werbeinseln heraus stärker in das Programm zu gehen mit werblichen Botschaften. Und dieser Prozess scheint mir unumkehrbar zu sein. Vor allen Dingen, wenn man in die USA schaut, die ja immer so ein bisschen auch Fenster für Europa sind, was das Fernsehen angeht.
Professor Dr. Helmut Vollbras, der Leiter, der Projektleiter dieser Studie über ein Jahr Produktplatzierung im Fernsehen.
Mediengesellschaft.
Radio 1 Medienmagazin. Am Sonntag in einer Woche wird in Berlin die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen angepfiffen. Eigentlich ist das ein großes Ereignis, doch die Resonanz darauf ist eher verhalten, verglichen mit der Fußball-WM der Männer vor 5 Jahren in Deutschland, als Millionen beim Public Viewing vor den Leinwänden feierten. Kein Wunder, in Sachen Anerkennung und Einkommen haben sich die Fußballfrauen noch lange nicht von den Männern emanzipiert und die meisten Deutschen wissen kaum etwas über Frauenfußball. Um das ein wenig zu ändern, lässt die ARD-Hauptkommissarin Lena Odenthal Wuppertal jetzt im Mord an einer Fußballerin ermitteln. Und tatsächlich, der Tatort im Abseits ist entstanden auf Anregung von DFB-Präsident Theo Zwanziger. Im Studio ist jetzt meine Kollegin Vera Linz. Sie hat den Tatort bereits gesehen, Vera. Und wie wir wissen, hat es sich Zwanziger auch nicht nehmen lassen, selbst mitzuspielen.
Ja, richtig. Und wie man sich das vorzustellen hat, dafür habe ich einen kleinen Filmausschnitt mitgebracht.
Hier ist Petra Krömer. Ich muss ganz dringend mit Herrn Zwanziger sprechen.
Hallo Petra, was kann ich für dich tun? Nein. Sag, dass das nicht wahr ist. Fadime ist tot.
Unfall?
Nein, sie ist ermordet worden.
DFB-Chef Theo Zwanziger persönlich darf in diesem Tatort also die Nachricht vom Tod der Nationalspielerin Fatime entgegennehmen. Er wird dann später auch noch die Trauerrede halten. Das war es dann aber schon mit seinem Auftritt, den ich übrigens schauspielerisch nicht so wahnsinnig gelungen fand. Aber darauf kommt es ja nicht an in diesem Fall.
Aber er hat sich selbst schon gespielt.
Er hat sich selbst gespielt. Das war auch okay, aber es war jetzt nicht so, dass man umgehauen war von den schauspielerischen Leistungen. Zwanziger bedauert übrigens auch diesen Mord, aber das geht ja im Krimi nun mal nicht anders. Einer muss sterben. Ihm war es, und dafür hat er es in Kauf genommen, vor allem wichtig, Konfliktfelder auszuleuchten, also Vorurteile gegenüber Fußballerinnen, mangelnde Integration, das sind nur zwei von vielen. Hören wir Matteo Zwanziger.
Dass es da Schwierigkeiten gibt, das wissen wir. Und diese Schwierigkeiten zu überwinden, denke ich, muss Öffentlichkeitsarbeit beitragen. Wenn du ein solches Thema hinterlegst und dann in einem Tatort mit einer hohen Einschaltquote vielen Menschen nahebringen kannst, dann denke ich, tust du einen Beitrag leisten für eine gute Entwicklung.
Offenbar wollte die ARD einen Beitrag leisten, aber wie gelingt es nun diesem Tatort, Missstände aufzubereiten? Wie werden Klischees, die es ja über Frauenfußball gibt, aufgegriffen?
Naja, der Tatort will tatsächlich eingeben in eine Welt, die den meisten Deutschen ja bislang verschlossen ist, die Welt des Frauenfußballs. Und das ist schon mal gelungen. Also es gibt zwar kaum Bilder von attraktivem Frauenfußball, aber dafür öffnet der Tatort den Blick für die Konflikte, mit denen Fußballerinnen leben müssen. Also die türkischen Eltern der Ermordeten, die Konkurrentin aus dem Verein oder der Verbandsmanager, die haben alle Motive und könnten alle der Mörder sein. Und es berührt auch zu sehen, mit welchen Konflikten sich die Fußballerinnen auseinanderzusetzen haben. Und ja, es wird auch mit Klischees zumindest gespielt. Ein Beispiel dafür ist ein Dialog zwischen den Ermittlern Kopper und Odenthal.
Der FC Eppheim spielt seit dieser Saison in der Bundesliga.
Frauenfußball, das ist wie Kreisliga bei den Männern.
Hast du dir ein Frauenfußballspiel überhaupt schon mal richtig angeschaut?
Ich sehe jeden Tag genug Leid, Elend und Verzweiflung. Da brauche ich mir das nicht auch noch antun.
Doch.
Es ist ja nun nicht der erste Tatort, der im Fußballmilieu spielt. Im März ging es ja um schwule Kicker. Damals gab es Protest vom DFB, obwohl der Krimi wie alle Tatorte ja rein fiktiv war und an keiner Stelle behauptet wurde, dass es tatsächlich homosexuelle Nationalspieler gibt. Da fühlte Manager Oliver Bierhoff seine Mannschaft in ein schlechtes Licht gesetzt. Ist denn mit so einer Kritik beim aktuellen Tatort auch zu rechnen, wenn Zwanziger selbst mitspielt?
Vermutlich nicht, das dürfte ein Grund sein. Aber es gibt noch einen anderen Grund, erklärt die verantwortliche Redakteurin Melanie Wolber.
Wir haben Theo Zwanziger natürlich das Drehbuch geschickt. Und ich meine, wenn er was Gravierendes gehabt hätte, hätte er nicht mitgespielt. Davon bin ich überzeugt. Und genau so Jogi Löw und Oliver Bierhoff oder die beiden Frauen, Steffi Jones und Ziegler, wenn ein großes Problem da gewesen wäre, hätten sie es einfach nicht gemacht. Oder sie hätten es gesagt, so und so machen wir es nicht, wir müssten es ändern. Aber das hätten wir dann möglicherweise wieder nicht mehr gemacht. Also weil redaktionelle Hoheit muss einfach gewahrt bleiben. Aber wie gesagt, wir hatten keine Kritik gehört. Und von daher gehe ich davon aus, dass sie es in Ordnung finden.
Ja, und ich finde den aktuellen Tatort auch absolut okay. Auch der Mörder oder die Mörderin am Ende absolut schlüssig. Aber was du angesprochen hast, zeigt natürlich die Brisanz und die Problemlage dieser ganzen Konstellation. Zum einen hat die ARD Verträge mit dem DFB. Die ARD berichtet ja über Fußball und das ist natürlich eine Herausforderung, einen Spielfilm über deutschen Fußball zu machen, da noch die richtige Distanz zu halten. Und zum anderen hat man beim Tatort ja generell immer das Problem, dass die Stoffe sehr nah an der Realität orientiert sind und oft auch Tabus berühren. Und Zuschauer oder Betroffene erwarten dann, dass da nichts überzeichnet sein darf, obwohl es ja Fiktion ist. Und dafür ist ja Fiktion eigentlich auch da. Also man orientiert sich da immer an der Realität. Und da hatte man, du hattest das Beispiel erwähnt, bei dem Tatort im März deutlich überreagiert seitens des DFB. Das meint auch Ronny Blaschke, er ist Sportjournalist und Jurymitglied beim Grimme-Preis.
Ich finde, dass Oliver Bierhoff dort falsch reagiert hat, weil er ein Thema noch mit Bedeutung aufgefrachtet hat, was ohnehin schon sehr oberflächlich oft diskutiert wird. Und er hat sozusagen in dem Interview suggeriert, dass man den Fußball vor Homosexualität schützen müsse. Ich fand den Tatort durchaus gelungen und ich fand auch, dass der Tatort dieses Thema auch überzeichnend darstellen muss. Dafür ist ja Fiktion auch da. Und das Falsche war nicht der Tatort, sondern die Reaktion darauf.
Kommen wir doch mal zurück zum aktuellen Tatort im Abseits. Ulrike Volkerts sprach in einem Presseartikel von einer Win-Win-Situation. Also sie spielt ja die Lena Odenthal. Also dass beide Seiten gewinnen, der Frauenfußball und die ARD bei dieser Produktion. Wenn wir das jetzt nun weiterdenken, wird es in diesem Jahr wieder ein Sommermärchen geben, von dem auch Fußball und Fernsehen gleichermaßen profitieren?
Also ich vermute mal, damit wird auf keinen Fall zu rechnen sein, wie man ja jetzt schon an der Resonanz auf die WM sieht, auch wenn alle Deutschlandspiele ausverkauft sind. Theo Zwanziger nutzte dann auch die Pressekonferenz, auf der Tatort vorgestellt worden ist, dafür auch noch ein paar Tipps an die Medien zu geben. Also er meint, man müsste Frauenfußball unter der Entwicklungsperspektive sehen und da gibt es tatsächlich auch noch viel Spielraum, schon allein finanziell. Ich weiß nicht, ob du weißt, was die Frauen für eine Siegprämie bekommen, wenn sie gewinnen bei der WM.
Nee, ich vermute aber weniger als Männer.
Ne? Weit weniger, also sie würden 60.000 Euro bekommen und die Männer hätten bekommen, wenn sie gewonnen hätten, 300.000. Das ist also schon noch eine große Kluft, die da herrscht. Aber Zwanziger hat auch noch davor gewarnt, einen falschen Hype erzwingen zu wollen.
Wenn man das Sommermärchen an der 1 Million auf der Berliner Fanmeile misst, das ist nicht realistisch. Aber es gibt auch Sommermärchen, wo Menschen zusammenkommen in kleineren Gruppen, die genauso fröhlich und genauso begeistert Anteil nehmen an diesem Ereignis. Und dieses Sommermärchen, das halte ich für erreichbar.
Also Appell an die Medien, realistisch zu berichten.
Und weil wir in dieser Sendung von Produktplatzierungen gesprochen haben, vielleicht doch noch zugespitzt die Frage, ist der Tatort nun sowas wie Werbung oder sogar Schleichwerbung für den Frauenfußball? Geht das auf, was man wollte, den Frauenfußball etwas mehr in den Mittelpunkt zu stellen und dann auch vielleicht zu werben für Frauen im Fußball?
Also als Schleichwerbung würde ich es nicht bezeichnen. Dafür hat man auch viel zu wenig schöne Bilder von Frauenfußball gesehen und diese Bilder wird es sicherlich geben. Bei mir hat es eher die Reaktion ausgelöst, dass ich Mitgefühl bekommen habe, weil man wirklich sieht, dass sie halt hart trainieren, dass sie darum ringen, halt aufzusteigen, dass sie halt sehr wenig Geld bekommen und eben ihre ganzen Nebenjobs noch haben, um leben zu können. Also für mich hat es eher eine Sensibilität erzeugt, was da für Probleme vorherrschen und insofern ist es aufgegangen.
Der Tatort also morgen Abend unter dem Titel Im Abseits, 20.15 Uhr, das erste in der ARD, vorab gesehen von Vera Lenz. Vielen Dank. Und was mich noch so ein bisschen irritiert, ist, dass Frauen fußballspielende Sportler ermordet werden dürfen. Das ist in Ordnung. Aber schwule Fußballer am Tatort dann nicht so gern gesehen werden. Egal. Olli Massa führt sie in die nächste musikalische Stunde, in die Dancehall. Und denken Sie daran,
vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Und da hatte die Antenne noch ein bisschen gewackelt, aber es ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja noch den Podcast-Bonus-Track, also bleiben Sie noch ein bisschen hier dabei. Angekündigt hatte ich ja von der Tagung der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen über Tabubrüche einige Tracks. Hören Sie zunächst ein Interview mit einem Teilnehmer des ZDFs. Er stellt sich selber vor.
Mein Name ist Panayotis Trakaliaridis und ich bin zuständig für strategische Programmentwicklung beim ZDF. Das hat was mit der Weiterentwicklung unserer Programmangebote sowohl auf Formatebene, auf Genreebene bis hin zur Schemaebene zu tun. Ein Teil meines Jobprofils beinhaltet auch das Programm Qualitätscontrolling und in dem Zusammenhang beobachte ich auch den deutschen Fernsehmarkt, den internationalen Fernsehmarkt und all das, was da passiert, sammle ich, berichte darüber und versuche meine Schlüsse für das ZDF vor allem daraus zu ziehen.
Sie machen also auch sowas wie Feindbeobachtung, sage ich mal, weil das Konkurrenzumfeld wird ja auch gern als rau und haifischbeckenmäßig bezeichnet. Gibt es etwas in der derzeitigen Fernsehentwicklung, was für das ZDF interessant ist, was in die Richtung des Tabubruchs geht?
Immer dann, wenn es darum geht, Informationen zu vermitteln für ein Publikum, das sich den klassischen Formen zunehmend verweigert, muss man an solche Möglichkeiten denken. Dann überlegen wir, wie können wir beispielsweise Genre-Elemente und Erfahrungen anderer Sender mit bestimmten Genres übertragen auf unser Programm. Und das tun wir regelmäßig. Es ist nicht so, dass wir 1:1 adaptieren, Wir haben beispielsweise versucht, das Genre des Castings mit der politischen Willensbildung, wenn man so will, zu verbinden. Das Format hieß Ich kann Kanzler und es ging letztendlich darum, politische Nachwuchstalente zu finden und zu fördern und auch die Diskussion darum auf eine andere Art und Weise im Fernsehen darzustellen.
Aber wenn Sie jetzt an Ihren eigenen Vortrag denken bei der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen, wo Sie verschiedene Formate zum Beispiel aus Großbritannien gezeigt haben, die dann doch schon in das ethisch-moralische Grundwertesystem eindringen, also macht man Shows mit Geisteskranken zum Beispiel, das haben Sie vorgestellt, oder zeigt man den Genitalbereich, auch wenn es eine medizinische Aufklärungssendung ist, lebensgroß, also nicht lebensgroß, überlebensgroß ja geradezu, auf dem Bildschirm. Ist das etwas, was für Sie interessant ist, oder ist das eher etwas, wo Sie Ihren Redakteuren sagen, also da bitte nicht hin?
Also ich würde nie einem Redakteur irgendwie sagen, dahin oder da bitte nicht hin, sondern diese Marktbeobachtung und die Beobachtung von Fernsehformen und ihre Weiterentwicklung aus dem Ausland kann immer eine Diskussion, eine interne Diskussion anheizen und kann als Input verstanden werden.
Aber Sie interpretieren das doch. Sie haben es auch auf der Tagung hier interpretiert, indem Sie den Wissenswert herausgestellt haben, aber auch gleichzeitig gesagt haben, wo Sie da einen Bereich als problematisch empfinden. Also Ihre Wissenschaftsmeinung ist doch schon gefragt, sicherlich im ZDF.
Ich habe überhaupt kein Problem mit der expliziten Darstellung von beispielsweise primären Geschlechtsmerkmalen, wenn es darum geht, Aufklärung zu leisten. Das passiert, solche Bilder haben wir auch schon im ZDF gezeigt. Jetzt nicht exakt die gleichen, aber durchaus vergleichbare Bilder. Das ist überhaupt kein Problem. Es geht immer um den Kontext. Und der große Unterschied ist die Form, in der so etwas dramaturgisch eingebunden ist. In den angelsächsischen Ländern gibt es eine Tradition des spielerisch provokanten Umgangs mit solchen Bildern. Und in Deutschland erwartet man insbesondere von Öffentlich-Rechtlichen eine sehr sachliche Auseinandersetzung, übrigens nicht nur von Öffentlich-Rechtlichen. Man erwartet in Deutschland eine eher sachliche Auseinandersetzung und gerät leichter in Gefahr, kritisch diskutiert zu werden, wenn so etwas einen eher, sagen wir mal, infotainigen Anstrich hat. Aber das ZDF wird demnächst eine neue Staffel der Medizinsendung Die Ärzte im Vormittagsprogramm täglich ins Programm nehmen. Ab Ende Juni gehen wir damit wieder auf Sendung. Und da ist schon der Anspruch da, medizinisch, sachlich korrekt Bericht zu erstatten und gleichzeitig die Zuschauer dabei aber zu unterhalten. Schockelemente werden dabei zwar keine Rolle spielen, aber die Frage ist immer wieder, den Zuschauer da abzuholen, wo er ist, am späteren Vormittag beispielsweise in einer entspannten Sehverfassung, in der er durchaus aufnahmebereit für, sagen wir mal, alltagsrelevante Service- oder Lebenshilfeinformationen und gleichzeitig aber unsere journalistischen Standards einzuhalten und diese Informationsangebote eben dann entsprechend zu gestalten.
Es folgt Professor Dr. Hartmut Schröder von der Europa-Universität Viadrina, Frankfurt-Oder, mit einem Ausschnitt aus einer Podiumsdiskussion.
Wenn ein Einzelner ein Tabu bricht, dann merkt das fast niemand. Das merkt vielleicht ein anderer noch. Und es hat meistens auch keine gesellschaftlichen Folgen. Die Medien, auch in der Mediengeschichte, so wie das anfing, haben da eben ganz andere Herangehensweisen. Und durch die modernen Massenmedien haben wir zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte die Möglichkeit, relativ schnell alte Tabus in Frage zu stellen. Jede Gesellschaft hat Tabus und jede Gesellschaft auch in Zukunft wird Tabus haben. Gesellschaften ohne Tabus wird es nicht geben können, die sind nicht lebensfähig. Aber auf der anderen Seite sind Gesellschaften mit zu starren Tabus auch nicht lebensfähig. Das heißt, die Tabus müssen sich ändern, sie müssen sich anpassen. Ich bringe das jetzt mal vielleicht auf einen fast absurden Schluss. Wenn wir an EHEC denken, dann könnte es durchaus sein, dass wir in 5 Jahren ein Salattabu haben, ja, dass wir uns davor ekeln, nicht gekochten Salat zu essen. Das hört sich jetzt absurd an, aber so etwas kann durchaus aus einer Entwicklung entstehen, die gar nichts mit unseren Gefühlen zu tun hat. Ja. Ähnlich war das eben mit dem Spucken um die Jahrhundertwende. Das galt vorher als medizinisch sinnvoll, ja, genauso wie wir heute noch denken, Salat essen, Rohkost ist gut. wenn wir jetzt denken, das könnte sein, dass da irgendwie so kleine Tierchen drin sind und dass da was ganz Schlimmes bei passiert, dann werden wir unsere Kinder so erziehen, dass die vor rohen Eiern oder vor ungewaschenem oder vor ungekochtem Salat Ekel empfinden und das dann als Tabu ratifizieren, sodass dann auch gar nicht mehr gesellschaftlich ein Verbot erlassen werden muss, so wie das jetzt, glaube ich, gerade bei den Gesundheitsämtern mit den Sprossen passiert, das wird in Restaurants ja wirklich untersagt, sondern das ist selbstverständlich, das macht man nicht. Wenn Sie an diesen Großbereich der Nahrungstabus denken und mal weltweit so gucken, welche Kulturen haben welche Nahrungstabus, da fallen Sie aber teilweise wirklich um, ja. Dass rohe Eier nicht gegessen werden können, ja, weil das ist ja eigentlich ein Embryo, den man da isst, ja, dass andere Kulturen gerne Ochsenaugen essen und teilweise, wenn ich jetzt an meine China-Aufenthalte denke, dass es wichtig ist, dass das Tierzeug auch noch krabbelt, ja, dass man noch sieht, das ist irgendwie jetzt nicht verdorben. Also da gibt es schon heftige Unterschiede. Und alles hat irgendwo, wenn man das auch ernährungswissenschaftlich sieht, einen Sinn. Ja? Nur wenn es wirklich sinnhaft ist, kann es sich kulturell auch so tradieren, dass es dann letztendlich wirkt. Ja,
ja, hallo, Christian Strüppel. Ich habe eine Verständnisfrage, und zwar an Herrn Schröder. Es ging um das Handlungstabu im Fernsehen, in den Medien, und da hatten Sie gesagt, das kann nicht sein, also solange Sie Kommunikationstabus brechen, ginge das in Ordnung, bei Handlungstabus wäre das nicht so. Jetzt werden im Internet, im Fernsehen oder so ja Menschen umgebracht, zwar nicht real, aber ja durchaus fiktiv und auch gequält und alles andere, also sozusagen fiktive Handlungstabus werden im Fiktiven ja gebrochen. Reale Menschen aber umzubringen, das wäre dann aber ja verboten. Also, und Sie hatten ja jetzt eben den Unterschied gemacht zwischen Tabu und Verbot, und da wollte ich fragen, ob das dann tatsächlich ein Tabu ist oder ob das halt einfach dann ja auch einfach nur ein strafrechtliches Verbot ist. Daran anschließend dann die Frage, Sie haben gesagt, die Wissenschaft hat keine Tabus, keine Thementabus. Mir würde sofort einfallen, dass man die Forschungsfrage hat der Holocaust stattgefunden, nicht mehr stellen darf. Allerdings frage ich mich, ist das ein Tabu oder auch ein Verbot?
Ja, zum Letzteren gibt es ja, glaube ich, ganz klar auch rechtliche Rahmenbedingungen, sodass ich das jetzt in der Wissenschaft überhaupt nicht als Frage sehen würde, ja, im Moment. Es sind eher bestimmte öffentliche Diskurse, die dazu stattgefunden haben, immer wieder, ja. Aber in der Wissenschaft gilt eben streng genommen wirklich, dass Themen keine Tabus sind. Selbst bei umstrittenen Themen wie jetzt Genforschung wird das Thema an sich nicht tabuisiert, sondern es geht dann um die Zielsetzungen, um die Forschungssettings und um Methoden, die dabei angewendet werden. Also in der Hinsicht denke ich, Wissenschaft ist ein relativ tabufreier Bereich, wobei wir natürlich, ohne das zu wissen, auch bestimmte Tabus aus unserer Sozialisation mit reinbringen. Zum Beispiel die Trennung von Wissenschaft und Spiritualität wäre so etwas. Ja. Es gibt ja durchaus Menschen, die das nicht trennen. In der Wissenschaft trennen wir das. Ob zu Recht oder zu Unrecht, sei jetzt mal dahingestellt. Der andere Punkt mit den Handlungstabus und den Kommunikationstabus, es gibt ja zwischen diesen beiden noch mehr. Ich möchte das mal am Beispiel auch des Tötens darstellen und ausgehend von einer Benetton-Werbung. Vielleicht können Sie sich auch daran erinnern, das war eine Werbung, die auch dann bis zum Bundesverwaltungsgericht und Bundesgerichtshof gegangen ist, wo das T-Shirt eines getöteten Soldaten im Kosovo oder Kroatien, ich weiß nicht, irgendwo in diesem Raum gezeigt worden ist. Wenn man das genauer gelesen hat, hat der Vater des getöteten jungen Soldaten das zur Verfügung gestellt, und das hatte auch eine klare Kontextualisierung. Jetzt sind ja verschiedene Dinge drin. Es ist einmal die Kommunikation darüber. Kommuniziert man das? Kommuniziert der Vater, dass sein Sohn da getötet worden ist? Es ist das Bildtabu. Das gab es bei Benetton ganz häufig, auch mit menschlichen Knochen, die abgebildet worden sind. Und dann das eigentliche Handlungstabu. Und bei dem Handlungstabu haben wir natürlich einerseits so etwas Rechtliches im Hintergrund. Und das, was Sie angesprochen haben, ist mit Sicherheit rechtlich klar geregelt, sodass wir da auch gar nicht vom Tabu sprechen können. Aber im rechtlichen Bereich haben wir bei solchen Handlungstabus ja bisweilen auch Schwierigkeiten. Ich zitiere jetzt mal eine Aussage, die man selber nicht sagen darf, darum zitiere ich sie. Dieses bekannte Tucholsky-Zitat, Soldaten sind Mörder. Ja? Das darf man ja nicht sagen, man darf es zitieren. Das ging über 50 oder 60, 70 Jahre durch deutsche Gerichte. Was ist jetzt hier passiert? Natürlich ist Töten ein Handlungstabu. Töten ist auch verboten. Aber es ist in bestimmten Sondersituationen wiederum sogar nicht nur nicht verboten, sondern es wird gefordert, erwünscht. Ja. Hier sind wir jetzt in so einem Konfliktbereich auch. Und da hat eben bei diesem Tötungsverbot durchaus auch so einen Restfaktor von Tabu, der da noch mitwirkt. Und ich glaube, an dem Beispiel sieht man auch sehr gut, dass also die Reichweite eines solchen Tabus mit meinen eigenen grundlegenden Wertesystemen zusammenhängt. Und diese Wertesysteme sind ja auch in unseren Gesellschaften heute nicht unbedingt identisch. Ja, es gibt auch in unserer Gesellschaft, glaube ich, heute durchaus eine Gruppe, die klar sagen würde, ja, Soldaten müssen das tun, das geht gar nicht anders. Ja, aber wahrscheinlich eine andere Gruppe würde auch sagen, nein, aus ethischen Gründen muss ich das ablehnen. Für mich gibt es eben dieses Tabu auch. Und in dem Sinne ist ein Tabu mehr als ein Verbot, weil es auf einer anderen Ebene wirkt. Und das meinte ich eben in Bezug auch jetzt auf Fernsehen, also das mit dem Töten von Menschen im Fernsehen, das ist mir klar, das wäre jetzt kein Tabubruch, sondern das wäre einfach ein Verbrechen. Aber es gibt ja andere Dinge, wo Menschen vielleicht auch subtil gequält werden. Ob Dieter Bohlen da schon diesen Tatbestand erfüllt, weiß ich nicht. Ich habe mich damit nicht beschäftigt. Ja? Ist es damit klar?
Nehmen wir mit, dass das sehr schwierig ist, dann in so einem Fall halt Verbot und Tabu voneinander zu trennen. Frage mich allerdings, ob es in dem dann auch sowas wie eine Institutionalisierung des Tabus zu einem Verbot dann auch gegeben hat.
Ja, das ist genauso. Und Sie sehen es vielleicht noch deutlicher an Inzest. Ja? Inzestverbot und Inzesttabu, das sind zwei verschiedene Dinge. Es gab hier vor 3 oder 4 Jahren diesen Prozess in Leipzig auch. Ich weiß nicht, wer das mitverfolgt hat, wo ein Geschwisterpaar mittlerweile 3 Kinder hatte. Das ging ja damals sehr konträr auch durch die Presse. Dabei wurde dann auch mal die Frage gestellt, wie ist es in anderen europäischen Ländern? Das ist ja nicht überall so. Ja. Wie war es in der Geschichte? Das sind unheimlich komplexe Dinge. In Deutschland ist es aber aus historischen Gründen so eingetreten, dass es eben nicht nur ein Tabu ist, sondern es ist eben auch ein Verbot. Es wird eben strafrechtlich verfolgt. Und in der Darstellung, in der Presse, in den Medien wurde da ja teilweise sogar sehr massiv auch Partei ergriffen für dieses Geschwisterpaar, ja, weil das ist eine eigene Geschichte wieder, wie das entstanden ist und was passiert jetzt mit diesen 3 Kindern, ja, also alles so ein Hin und Her. Das sind unglaublich komplexe Dinge. Und wenn wir es nur mit Verboten zu tun hätten, wäre das ja alles relativ einfach zu lösen. Man könnte es juristisch lösen. Tabus kann man juristisch nicht lösen und auch nicht per Volksabstimmung. Ja.
Ich hätte auch noch mal eine Frage an Herrn Professor Dr. Schröder. Und zwar, wir sitzen hier auf einer Veranstaltung von der FSF und aber auch von der FSM. Und wir reden die ganze Zeit nur über Tabu, oder sprechen von Tabus im Rundfunk. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass es seit der Einführung des Internets keine Tabus mehr, zumindest keine medialen Tabus mehr gibt. Was macht das, was bewirkt das oder was macht das oder was bewirkt das auf den Einzelnen, auf unsere Gesellschaft? Gibt es da, wie wird da der wissenschaftliche Diskurs geführt in Hinsicht auf Tabus oder auf das Brechen von Tabus?
Ja, ich glaube, ich verstehe Sie so, dass durch das Internet sozusagen alles, was überhaupt denkbar ist, machbar ist, auch präsent ist. Könnte man ungefähr so sagen. Ja, da gibt es nichts mehr, was verschwiegen wird. Und ich stimme Ihnen da auch zu. Ich staune manchmal selber, wenn man nach bestimmten Dingen sucht. Es gibt für alles irgendwas. Ja. Da haben Sie also in dem Punkte recht. Allerdings bin ich doch nicht ganz der Meinung, dass damit das Tabu-Thema aufgehoben worden ist, weil es handelt sich hier um etwas Singuläres. Das wollte ich gerade an einem Beispiel auch sagen. Ich war in den letzten Jahren relativ häufig in Mittelasien eingeladen, in Kirgisistan, Kasachstan, also in diesen jungen Republiken, wo ja kulturell auch ein unglaublich starker Wandel im Moment eintritt, wo es sehr viele Tabus gibt, die wir überhaupt nicht kennen. Ich sollte dort über Tabus sprechen. Das fand ich schon mal sehr interessant. Und es sind da auch einige interessante Doktorarbeiten entstanden. Jetzt war es aber so, dass die vor meiner Ankunft, die können dort über Satellit auch alle privaten Sender aus Deutschland empfangen. Ich habe das dort im Goethe-Institut gemacht und an germanistischen Fakultäten. Die waren sehr gut aufgeklärt, was Deutschland betrifft. Und zwar haben die in erster Linie, das war vor 3-4 Jahren, die deutschen Talkshows sich angeschaut in den privaten. So, und die waren genau der Meinung, auch wie Sie das jetzt sagen, na, in Deutschland gibt's doch überhaupt keine Tabus. Da kann man alles, ja, also es fing an, Sex mit Tieren, das ist doch für Deutsche überhaupt kein Problem, da spricht man sogar im Fernsehen drüber. Vielleicht sehen Sie daran, was ich meine. Ja? Nicht die Präsenz an sich von etwas. Das gab es in der Kulturgeschichte immer. Ja? Es gab pornografische Literatur seit tausenden von Jahren. Ja? Nicht die Präsenz an sich stellt ein Tabu in Frage, ja? Sondern ein Tabubruch muss irgendwie etwas Massenhafteres sein. Ja? Es muss wirklich Gesellschaft bewegen. Und das kann jetzt möglich sein, dass durch das Internet wirklich was bewegt wird, dass sich was verändert. Das glaube ich auch, ja. Aber ich denke auf der anderen Seite auch, dass da auch so etwas wie eine Selbstregulation stattfindet. Dass bestimmte Angebote, die da sind, auch nur von einem bestimmten Kreis, von bestimmten Gruppen wahrgenommen werden. Und für die ist es dann eben halt wichtig, für die ist es auch völlig enttabuisiert, aber für die anderen ist es nach wie vor so tabuisiert wie vor 50 Jahren, ja. Also ich glaube, dass alleine die mediale Präsenz nicht bedeutet, dass sich gesellschaftlich etwas geändert hat. Wenn im Fernsehen ständig etwas gezeigt wird, ständig locker vom Hocker über alles Mögliche gesprochen wird, ja, so bedeutet das noch lange nicht, dass, wenn Sie jetzt mit dem Bus nach Hause fahren, ja, Sie ein Gespräch mit jemandem anfangen und über irgendwelche Dinge reden, die eigentlich für Sie tabu sind. Ja.
Und zum Abschluss des Podcasts noch ein ergänzendes Interview zur Studie der Medienanstalten über Produktplatzierungen mit dem Auftraggeber.
Ja, ich bin Thomas Fuchs, ich bin Direktor der Medienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein und bin heute hier als Vorsitzender der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten und der Kommission für Zulassung und Aufsicht, der sogenannten ZAK.
Sie haben eine Studie in Auftrag gegeben, um die Produktplatzierung, die seit dem 13. Rundfunkänderungsstaatsvertrag seit dem 1. April vergangenen Jahres möglich ist, in bestimmten Rahmenbedingungen zu überprüfen. Warum müssen Sie das mit einer Studie belegen? Reicht es nicht, was das Gesetz vorgibt? Und man guckt dann im Fernsehen an der Landesmedienanstalt, ob die Kriterien eingehalten werden.
Ja, wir wollten einmal systematisch überprüfen, wie funktionieren unsere Regulierungen? Sind sie zu streng? Sind sie zu leicht? Können die Sender sich daran halten? Und deswegen war das sinnvoll, aus unserer Sicht sinnvoll, dieses Gutachten in Auftrag zu geben, sodass ein unabhängiges Institut sehr grundsätzlich und sehr breit überblickend alle Sendungen sich anguckt, die dafür in Frage kommen. Und das würde sich aus der normalen Kontrolle heraus nicht so gut machen lassen.
Welche Erkenntnisse haben Sie denn nun gewonnen? Die Studie ist ja sehr umfangreich, aber gab es für Sie was Auffälliges oder wurde das bestätigt, was man immer vermutet hat?
Also erstmal sind wir sehr zufrieden, weil wir festgestellt haben, dass die Sender die Regulierung einhalten können, dass die meisten Sendungen irgendwie richtig gekennzeichnet sind, dass Produktplatzierung nur da stattfindet, wo sie erlaubt ist, nämlich in Sendungen der leichten Unterhaltung und eben nicht zum Beispiel in Nachrichtensendungen oder Informationssendungen. Insofern ist unser erster Eindruck, dass es gut funktioniert, dass das Rechtswerk funktioniert. Und wir haben gemerkt, es gibt wie immer Grenzbereiche. Es gibt einige Fälle, die uns aufgefallen sind, die wir jetzt wahrscheinlich nochmal nachgehen müssen. Das ist aber normale Routine, dass, wenn Sie sich viele Sendungen angucken, auch einige aus der Spur gefallen sind.
Welche sind das?
Es gibt eine Sendung auf Six, eine Kochshow von Sachal, wo doch relativ eindeutig Produkte hervorgezeigt werden und wo es keine Kennzeichnung als Produktplatzierung gibt. Es gibt eine übertriebene Produktplatzierung in einer Show von RTL, das Supertalent. Und wir haben bei Castingshows bei ProSieben gelegentlich auch noch Probleme, die wir uns etwas genauer noch angucken wollen.
Ich kann mir vorstellen, dass gerade bei einer Kochshow, das ist so eine grenzwertige Sendeform, wo man natürlich viele Marktvertreter hat und man in einer Kochshow vielleicht das eine oder andere Produkt insofern hervorheben will, weil es besondere Eigenschaften hat. Ich sag mal, dass eine Margarine eben besonders fettarm ist. Wie soll man das machen können?
vernünftig.
Naja, ich glaube, genau das ist ein Fall, wo Produktplatzierung Sinn macht. Früher gab es ja oft den Verdacht, dass in Sendungen mit Kochkontexten Schleichwerbung stattfand, weil eben Produkte dort vorkamen. Und jetzt kann eben der Sender darauf hinweisen, ja, in dieser Sendung sind Produkte platziert. Er kann die Kennzeichnung durchführen und dann darf er eben auch Produkte besonders, wenn Sie so wollen, auffällig darstellen.
Das Problem war ja, was Sie ja nicht mit beobachten, besonders die Produktplatzierung auch im öffentlich-rechtlichen Bereich. Ja. Werden Sie jetzt Ihre Kollegen von den Landesrundfunkanstalten, von den Gremien beraten? Oder drücken Sie da alle Augen zu und gucken, oder ein Auge zu und gucken nur auf die Privatveranstalter?
Nein, wir sind nicht zuständig für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das beklagen wir manchmal, dass dadurch sowohl die Werberegulierung als auch der Jugendmedienschutz in Deutschland ein wenig gespalten ist. Und man sieht hier am Beispiel ZDF und die Produktionsfirma Oliver Berben, dass es da durchaus auch Probleme gibt bei der Ermittlung von solchen Sachverhalten. Nein, wir werden den Kollegen die Ergebnisse unserer Studie zuschicken und auch nochmal darüber ins Gespräch kommen müssen, ob unser Regularium sich bewährt hat. Es gibt ja auch Regeln für Produktplatzierung beim Öffentlich-Rechtlichen. Aber die Selbstkontrolle von ARD und ZDF, die können leider nur die ehrenamtlichen Gremien dort selber durchführen.
Radio 1. Nur für Erwachsene.